die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Produkte von Microsoft und SAP werden immer öfter als alternativlos bezeichnet. Das führt zu Abhängigkeiten bei Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel Preiserhöhungen wehrlos ausgesetzt sind. Aber nicht nur das. Mein Name ist Reto Vogt und heute rede ich mit der Katharina Jochum und Christian Wingeier über den sogenannten Vendor-Lock-In. Reden wir zuerst über Microsoft. Das jüngste Beispiel ist der Kanton Thurgau, der die Beschaffung von M365 hat begründet. Es handelt sich um einen de facto Standard. Gell, Katharina, Thurgau ist nicht alleine mit dieser Aussage.
Ja, genau. Thurgau ist, wie du gesagt hast, jetzt einfach das letzte Beispiel von einer Behörde, einer Verwaltung, die auf Microsoft 365 migriert. Vor einem guten Jahr etwa hat der Bund die gleiche Aussage gemacht. Damals ist geprüft worden, wie es weitergehen soll mit der Bürosoftware, weil Microsoft ja bald keine On-Premises-Lizenzen mehr anbietet. Verwaltungen oder auch Privatwirtschaft, die müssen migrieren auf neue Lösungen. Und bei Microsoft ist das jetzt halt Cloud, Microsoft 365. Und der Bund hat damals auch gesagt, im Office-Bereich sei Microsoft Standard. Man hat Alternativen geprüft, darunter Google und auch eine Open-Source-Lösung. Aber die Verwaltung ist zum Schluss gekommen, das Risiko eigentlich zu gross sei, um Microsoft abzulösen.
Die Liste ist lang und es scheint tatsächlich alternativlos. Wir haben Kantone Zürich, Solothurn, Bern, Schaffhausen und dann kommt noch die Privatwirtschaft dazu, eigentlich, oder?
Ja, genau. Also einer der grössten war sicher Zürich gewesen, oder einer der ersten, von dem bekannt worden ist, dass eben auf die Microsoft Cloud-Lösung gehen soll. Von allen hört man übrigens auch Vorteile. Wir sind da jetzt schon am Schimpfen, wie schlecht das doch sei. Aber das Paket ist gross. Es bietet eine voll ausgebaute Kollaborationsplattform mit Teams, mit Fileablage, E-Mail, Kalender, was man halt so braucht in der Büro. Da kommt vielleicht dann auch alternativlos wieder ins Spiel, weil halt alles drinnen ist. Der Kanton Zürich hat damals einen Entscheid gefällt, dass man Microsoft 365 einführen will und dem vorausgegangen ist auch eine Risikoabklärung. Grundsätzlich, so hat es damals geheissen, sei das Risiko von der Cloud-Lösung im Vergleich zu der On-Prem-Lösung nicht unbedingt grösser, aber das Profil unterscheide sich.
Das ist einfach so eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, mehr bessere, die Risikoabschätzung, oder?
Unterm Strich ja. Also man hat unterschiedliche Sachen angeschaut. Zum Anfang vielleicht mal die Verträge, wo das Zürcher Informatikamt mit Microsoft geschlossen hat. Da steckt der Rahmenwerk dahinter, wo die Schweizerische Informatikkonferenz SIK ausgeschafft hat. Das ist auch vom Datenschutzbeauftragten begleitet worden. Zürich nutzt die Schweizer Rechenzentren von Microsoft. Das heisst, Daten bleiben theoretisch im Land. Wir wissen mittlerweile, dass das Problem vom Cloud Act, also vom Zugriff von US-Behörden auf Daten, mit dem nicht gelöst ist. Der Cloud Act macht keinen Halt vor Landesgrenzen. Aber wie du sagst, die Statistik, Zürich ist zum Schluss gekommen, dass das in der Praxis so ein Szenario eigentlich höchst unwahrscheinlich sei. Die Methode, die statistische Methode, ist die sogenannte Methode Rosenthal. Das haben wir ja auch schon besprochen da, wo eben quasi das Risiko von so einem Zugriff berechnet wird.
Aber jetzt ist es so ein Abwägen. Einerseits hat man das kleine Risiko, dass der amerikanische Staat auf die Daten zugreifen kann. Und andererseits haben wir einfach den Einsatz in der Praxis, der scheinbar unumgänglich ist. Und es ist ja tatsächlich praktisch, so eine komplette Bürosuite aus der Cloud zu beziehen. Man muss sich selber um fast nichts mehr kümmern, sondern es ist einfach da und es funktioniert. Hängt herum, es sind vielleicht auch Produkte in dieser Lösung drin, die man gar nicht braucht und man dementsprechend nachher auch zu viel zahlt. Vor allem die kleineren Unternehmen und die kleineren Behörden wird es betreffen, dass sie einfach gar nicht alle Produkte in dieser Suite brauchen.
Ja, ich denke auch, es wird vielen so gehen, dass man halt die Microsoft-Lizenz ein bisschen zähneknirschend zahlt. Ich denke, da ist jetzt Microsoft nicht allein. Es gibt wahrscheinlich genug Software, wo man halt lizenziert. Ich weiß nicht, Photoshop ist vielleicht ein anderes Beispiel, wo so viel kann und man braucht nur eine Kleinigkeit. Das darf man jetzt wahrscheinlich ja Microsoft und der Behörde selber auch nicht vorwerfen.
Eben, und du hast es angetönt, datenschutztechnisch ist der Einsatz von der Microsoft Cloud umstritten. Frau Blonski, Datenschützerin vom Kanton Zürich, findet den Einsatz bedenklich. Aber eben, wie gesagt, in der Praxis scheint es kein Vorbeikommen zu geben. Wie kommen wir aus diesem Dilemma wieder raus?
Ja, ich weiß nicht, ob es da einen Ausweg wirklich gibt. Dominika Blonsky und auch der eidgenössische Datenschützer finden eigentlich beide die statistischen Methoden vom Risikoabschätzen so ein bisschen unnötig und nicht zielführend. Im Interview mit unserem Kollegen Thomas Schwendener hat mit ihr gesprochen, hat sie als Alternative also Government Cloud genannt. Das heisst, die verschiedenen öffentlichen Institutionen würden zusammen Cloud aufbauen und betreiben. Das Thema Swiss Cloud ist ja eine lange Geschichte und ich glaube, das würde uns wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen, wenn wir das da ansprechen würden.
Ja, es würde auch den finanziellen Rahmen vom Bund sprengen, wahrscheinlich nicht nur den Rahmen von diesem Podcast.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Und schon, also etwas einkaufen ist ja per se noch nicht schlecht. In Sachen Datenschutz darf man, glaube ich, auch nicht zu fest pauschalisieren. Man muss halt die Sachen im Detail anschauen, um was für Daten geht es konkret, was für ein Schutzniveau ist nötig. Eben, Serverstandard habe ich schon angesprochen. Es gibt auch Verschlüsselung, ist auch immer eine Möglichkeit. Und da gibt es zum Beispiel sicher nicht nur von der Zürcher Datenschützerin diverse Merkblätter, mit denen Behörden schaffen können, um einigermaßen sicher und datenschutzkonform eben Cloud-Umgebung oder Software as a Service zum Nutzen. Aber jetzt habe ich ganz lange um deine Frage herumgeschwätzt. Der Vendor-Lock-In oder die Alternative zu Microsoft gibt es in meinen Augen wahrscheinlich sehr wenig bis keine. Ich würde behaupten, in Sachen Bürosoftware kommt man im Grossen und Ganzen Microsoft wahrscheinlich einfach nicht vorbei.
Es gibt ein prominentes Beispiel, das es probiert hat, mit der Alternative zu Schlag zu kommen. Der Kanton Bern hat ein Open-Source-Produkt fördern und einsetzen, aber ist letztlich nachher gescheitert und jetzt wieder zurückgekehrt. Und in der jüngsten Ausschreibung hat man wirklich konkret Software aus dem Hause Microsoft gefordert.
Ja, in Bern läuft die Open-Source-Debatte schon sehr lang, auch in anderen Bereichen, nicht nur Bürosoftware. Das prominente Beispiel ist jetzt wahrscheinlich das Open-Source-Projekt in der Schule gewesen, wo schlichtweg nicht funktioniert hat. Ein Standard, wie jetzt in dem Fall Microsoft, macht einem halt das Leben auch leichter. Jeder kennt es, jeder kann damit arbeiten. Man ist sich aus dem privaten Umfeld gewöhnt, vom letzten Arbeitgeber. Eben die User können damit umgehen. Bei der Open-Source-Geschichte hat man nachher immer gehört, ja, es funktioniere nicht oder schlecht. Mag stimmen, dass gewisse Sachen nicht funktioniert, und das will ich so nicht in Frage stellen. Man muss natürlich auch immer ein bisschen vorsichtiger sein, wenn ein User sagt, bei etwas Neuem, es funktioniert nicht. Kann natürlich auch immer sein, dass sich die Anwenderinnen und Anwender ein bisschen sperren gegen etwas Neues, weil man es halt nicht kennt und entsprechend anders funktioniert. Aber ja, Bern hat Konsequenzen gezogen. Etwas verwenden, wo sonst nicht breit eingesetzt wird, hat ja auch immer das Risiko, dass das Einführungsprojekt ist anders, die Schulung der Mitarbeitenden, man muss alles irgendwie neu aufgleisen. Wenn man mit etwas schafft, wo alle verwenden, fallen die Sachen halt alle weg.
Wir selber arbeiten ja mit, also nicht mit Microsoft, sondern mit Google, aber das ist nicht wirklich eine bessere Alternative in Sachen Privacy und Datenschutz und Datenstandort und dieser Geschichte ist eigentlich same, same.
Absolut. Ich meine, es ist ein amerikanischer Software-as-a-Service-Anbieter. Da müssen wir uns sicher keine Illusionen machen. Und man hat ja sogar mit uns gemerkt, wie schwierig die Office-Ablösung sein kann. Wir haben da einige Kollegen im Team, die sich da auch sehr gesperrt haben gegen Alternativen.
Der Mensch ist so, ein Gewohnheitstier. Das schlägt kein Geiss weg. Das ist so.
Genau. Und vielleicht noch etwas anderes, noch ganz zum Schluss, von wegen Alternativen zu Microsoft Office oder 365. Beim Bund ist es ein grosses Problem gewesen, und in den meisten Kantonen ist das ähnlich, dass halt zu anderen Software und Applikationen in der Verwaltung sehr viel Schnittstellen und Integrationen gibt. Das heisst, wenn man Microsoft ablösen möchte, muss man auch alles rundum neu machen oder zumindest in die Hände nehmen, was auch wieder Risiko- und Kostenfrage ist.
Jetzt macht ja, um die Microsoft-Geschichte abschließen, macht Microsoft einen Schritt auf die Regulatoren zu und entkoppelt Teams von M365. Also sie nehmen einen Dienst aus dem ganzen Paket raus. Aber was bringt das? Hilft das in dieser Debatte überhaupt?
In dieser Debatte ja minimal. Weil unterm Strich, wenn wir rein von Bürosoftware, von der täglichen Arbeit reden, gibt es immer noch keine Alternative zu Microsoft Office oder 365. Was du angesprochen hast, betrifft Teams, wird aus der Lizenz rausgekoppelt. Das heisst, Anwender, Kundinnen können die Suite ohne Teams minimal günstiger lizenzieren. Das geht zurück auf eine Beschwerde von einer Konkurrenz von Slack, wo gefunden hat, Microsoft hat einen Wettbewerbsvorteil mit dem Bundle. Slack hat eigentlich gar keine Chance, in die Unternehmen zu kommen, weil Microsoft überall ist. Kunden haben Teams, zahlen es, werden sicher nicht noch ein zweites Produkt oben drauf kaufen. Wirklich etwas bringen würde es vielleicht, wenn man das noch mehr entbündelt, dass man sagen kann, ja gut, ich mache Textverarbeitung, nehme ich Word sozusagen und alles andere will ich nicht. Aber ich meine, das wird wahrscheinlich nicht passieren, sage ich mal. Darum in dieser Debatte, das ist ein kleiner Schritt von Microsoft, aber es ist ein Kompromiss gegenüber der EU, um da größere Verhandlungen oder Untersuchungen zu vermeiden.
Die Unternehmen werden ja schlussendlich eine Rechnung machen. Was bringt es, wenn ich Teams ablöse und durch Slack als Beispiel ersetze? Wenn man Teams nicht braucht, kostet es 2 Euro, glaube ich, weniger pro Nutzer und Monat. Und Slack kostet ein Mehrfaches von diesen 2 Euro.
Ja, genau.
Darum wird wahrscheinlich kaum so Unternehmen, die Teams schon einsetzt, das durch Slack ersetzen, um bei Microsoft zu sparen und einem anderen Konzern etwas zu überweisen. Und Firmen, die noch keine M365 im Einsatz haben, werden sich die Rechnung auch machen und nicht einfach M365 ohne Teams plus Slack. Wieso, ist die Frage. Und darum ist die Antwort auf meine vorherige Frage, was bringt das eigentlich auch wieder klar? Nämlich nichts. Kommst du zum gleichen Schluss?
Ja, absolut. Und mein, der Entscheid ist jetzt relativ neu. Die Ankündigung von Microsoft war letzte Woche, gewesen, ungefähr vor 10 Tagen oder so. Man wird jetzt noch, eben, das wird sich jetzt noch weisen und auch, ob die EU mit dem zufrieden ist. Das ist ja auch in dem Sinn noch nicht gegeben. Vielleicht passiert da trotzdem noch mehr.
Jetzt gibt es ja nicht nur Microsoft, die Firmen von sich abhängig macht, sondern auch SAP. Der ERP-Anbieter ist vor allem in grösseren Betrieben und Behörden eigentlich nicht wegzudenken und ebenfalls so ein de facto Standard. Und auch hier hat der Bund wieder 100 Millionen nach Waldorf überwiesen mit der Begründung, eben SAP sei alternativlos. Christian?
Ja, also das mit dem de facto Standard, das kann man schon fast so sagen. Es ist bereits viel Geld investiert worden und gerade eben so das ERP ist etwas grösseres als jetzt nur reine Textverarbeitung, oder? Also das ist bereits viel Geld investiert worden und auch wahrscheinlich kommt ein Wechsel von einem Anbieter viel teurer zu stehen, als wenn man einfach die Lizenzen verlängert. Und wie du vorher so schön gesagt hast, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und bleibt gerne beim Altbekannten.
Nur man ist SAP eher mühsam zu bedienen, was man so gehört. Und eine Ablösung würde vielleicht für Erleichterung sorgen, je nachdem, für einen User.
Ja, wenn man gute Alternativen dazu hat. Ja.
Genau, da sind wir wieder im Ausgangspunkt.
Ja.
SAP hat jetzt angekündigt, neue Funktionen eigentlich nur noch mit dem sogenannten Rise with SAP-Programm zugänglich zu machen und nicht mehr über fremd gehostete Implementierungen, sage ich jetzt mal. SAP macht das, um die Leute auf die eigene Cloud zu zwingen, oder?
Ja, genau. Ja. Also das wird so ein bisschen von den Anwendern gemunkelt, dass das genau aus dem Grund passiert. Also nicht nur in die Cloud, sondern am besten halt in die Cloud von SAP selber. Das sind so Methoden, die andere Anbieter auch schon probiert haben eigentlich. Und SAP wird jetzt vorgeworfen, dass sie so einfach treue und langjährige On-Premise-Kunden, die in den letzten Jahren viel, viel Geld investiert haben für ihre Weiterentwicklungen, dass die einfach vergrault werden.
Was sagt SAP zu diesen Vorwürfen? Nehmen Sie Stellung dazu?
Ich bin jetzt vor der letzten Ankündigung, ist jetzt schon ein paar Monate her, an einer Veranstaltung von SAP gewesen. Tendenz ist damals schon klar gewesen und ich habe die Frage natürlich auch gestellt. Es gibt ja immer wieder auch Befragungen von der Anwendergruppe, was sie davon haben und wie weit sie sind mit dem Schritt in die Cloud. Und SAP hat sich also gegenüber Journalisten und Analystinnen dieser Frage überhaupt nicht stellen wollen. Sie finden, wir kommunizieren transparent. In der Cloud gibt es eine Mehrleistung, das kostet Geld. Wer Innovation will, muss sich auf diesen Weg entscheiden und sie haben das beschlossen und fahren jetzt nach dem Fahrplan. Lönnt da nicht sehr viel Kritik zu, ist so mein Eindruck gewesen.
Also nach dem Motto, friss oder stirb.
Das hast jetzt du gesagt.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist meine ureigene Interpretation von dieser ganzen Geschichte. Und eben, SAP kann ja das nur machen, weil sie viele Unternehmen von sich abhängig gemacht haben. Und es gibt einen Fachbegriff für die Alternativlosigkeit bei Anbietern wie Microsoft oder SAP. Und ich habe am Anfang gesagt, das ist der sogenannte Vendor-Lock-In. Also man ist wie eingeschlossen in einem Anbieter, auf Deutsch gesagt. Und so ein Vendor-Lock-In führt eigentlich wie immer, wenn der Markt nicht spielt, zu höheren Preisen. Weil der Anbieter kann faktisch verlangen, was er will, weil die Kundinnen und Kunden können nie anders her, weil sie eben eingeschlossen sind bei dem jeweiligen Anbieter, sei es jetzt Microsoft oder SAP oder auch andere.
Das ist korrekt.
Kurz und bündig, so haben wir es gerne. Ja. Ausser den höheren Preisen, die einfach verlangt werden können. Gibt es noch andere Probleme, die so ein Vendor-Lock-in hervorruft bei Kundinnen und Kunden?
Ja, also auch bei den Preisen gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die können steigen können. Also SAP wird einerseits vorgeworfen, dass sie die Preiserhöhungen schlecht begründet. Und andererseits sagt der Konzern auch selber, dass er die Inflation einfach ganz einfach weiterverrechnet. Also auch, dass halt von SAP der Zwang, den sie quasi haben zu ihren Cloud-Höchungen mit markanten Preiserhöhungen verbunden ist und somit Abhängigkeit weiter steigen kann, wird jetzt gerade zum Beispiel von der deutschen SAP-Anwendergruppe oder auch der Interessensgemeinschaft SAP Schweiz sehr stark kritisiert. Zu einem grossen Problem werden die Vendor-Lockings dann, wenn quasi der Mehrwert, den Kunden überkommen, nicht im gleichen Maß steigt wie der Preis eigentlich. Also wenn es weniger Leistung für mehr Geld gibt. Das ist so. Und das kritisieren sowohl die SAG als auch die IGSAP Schweiz. Dazu ist es halt auch so, dass Innovationen können erschwert werden, weil mittel- bis langfristig müssen die Kunden auf strategisch wichtige Innovationen verzichten, weil sie halt eben ihre Infrastruktur on-premise lösen oder über einen Hyperscaler hosten.
Genau, und bei SAP kommt ja wie das Problem dazu, dass jetzt alle müssen auf S4H migrieren. Mhm. Da gibt es einfach wie eine fixe Deadline im Jahr 2027. Wieder friss oder stirb, mit einer kleinen Option zur Verlängerung, wo man nicht genau weiss, was sie kostet. Mhm. Und man kann sie einkaufen. Und das ist ein weiterer Zwang, den ich sehe, den SAP einfach verlangen kann, weil sie genau wissen, dass ihre Kundinnen und Kunden werden mitgehen auf dieser Reise oder Rise mit SAP nach S4HANA.
Absolut, ja. Also es ist auch insbesondere bemerkenswert, wenn man sieht, dass in der Schweiz 2/3 der Unternehmen noch nicht migriert sind. Also das wird noch auf einen grossen Teil der Firmen zukommen. Und ebenfalls interessant ist, das ist auch eine Zahl von der IGSAP Schweiz, ist, dass 90% der SAP-Kunden in der Schweiz mit On-Premise oder mit gehosteten Umgebungen über Hyperscaler arbeiten. Und mit Rise with SAP und Grow with SAP schließt der Konzern einfach die Unternehmen aus und schneidet ihnen quasi den Innovationsnerv ab. Sinngemäß hat ein Kunde geschrieben, dass sein Unternehmen erst gerade auf S4HANA migriert sei. Und wie er dann jetzt gegenüber seinem Management soll argumentieren, dass in absehbarer Zeit nochmal neue Migrationskosten dazukommen.
Weil sie eben in die Cloud müssen.
Ja, genau. Und mit dem vergraulst dann halt einfach deine Kunden.
Vergraulen kann man dem nicht sagen, weil sie nie nachher können, oder?
Ja, das ist so.
Vielleicht, um das Ganze ein bisschen zu öffnen, es gibt das ERP-System von Oracle. Die sind auch, das gibt es nur noch als SaaS-Lösung. Und Oracle hat das auch damit begründet, was man dann auch als Vorteil nennen könnte, nachher auch bei SAP, wenn dann Kunden mal so weit sind, dass halt jeder einzelne Kunde ist auf dem gleichen Stand. Innovationen können ausgerollt werden, wie man halt Software as a Service regelmäßiger oder weniger regelmäßig aktualisiert. Und es ist die Zeit vorbei von der ewigen Bastelei sozusagen, sondern neue Features können hoffentlich relativ einfach, das ist zumindest die Idee, an alle Kunden ausgespielt werden. Wäre so ein bisschen ein Pro, wenn wir dann, können wir dann in 5 Jahren nochmal drüber schwätzen, nach dem 2027.
Also aus Anbietersicht finde ich es auch total nachvollziehbar, aber es macht es viel besser managebar, was da in der Kundenlandschaft draussen alles installiert ist, weil alle das gleiche haben, das gleiche Produkt aus der gleichen Cloud, fast. Ist natürlich viel einfacher, als wenn die Firma ihre Grümschall-Installation selber betreibt. Das ist total nachvollziehbar, nur nutzt es halt nachher, das ist das, was wir jetzt dem Konzern können vorwerfen können, nutzen sie die Situation aus, höhere Preise aufzudrücken, gleichzeitig. Das ist wahrscheinlich das, was die Kunden mehr stört als der Weg in die Cloud per se.
Ja, das ist sicher so. Wenn man nichts machen kann, in einem ERP-Projekt nimmt man nicht gerne in die Hand. Einfach so schnell etwas Neues einführen geht halt nicht. Und wenn man einfach sieht, es geht auf und auf und auf und wie es der Christian gerade gesprochen hat, und es warten überhaupt noch die grossen Migrationsprojekte, müssen erst noch gemacht werden, wo ihre nochmal teuer sind.
Jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, haben wir jetzt schon ein bisschen angetönt, dass es doch alternativlos ist, aber ist es wirklich alternativlos? Oder geben sich viele Unternehmen oder Behörden einfach zu wenig Mühe auf der Suche oder bei der Suche nach Alternativen?
Ja, das finde ich eine spannende Frage. Der Bund nimmt jetzt gerade fast 1 Milliarde Franken in die Hand für die SVH-Migration. Das ist etwa 50-50 für das Zivile, das ist Superb, und für das militärische SAP, SYSVAR oder so ähnlich. Ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass eine Einführung von einer alternativen Software nochmal teurer wäre. Weil jetzt muss ja nur SAP mit SAP abgelöst werden. Wett man das ganz loswerden, müsste man wahrscheinlich einen Greenfield-Ansatz wählen. Also einfach von vorne anfangen und eine neue Software einführen. SAP ist nicht der einzige ERP-Anbieter. Es gibt Alternativen auf dem Markt. Aber ja, wie es vorhin schon angesprochen habe, so ein Projekt macht man nicht allzu regelmäßig. Und wenn der Bund plant jetzt auf Jahre bis Jahrzehnte raus, also für die nächsten 20 Jahre, 15 Jahre, wird sich das sicher nicht ändern. Und ob man dann einen Entscheid fällt und Marktanalyse. Der Markt hat sich bis dann wahrscheinlich auch geändert, ist zu hoffen.
Beim Satz, wo du gesagt hast, nur SAP, mit SAP ablösen, hast du so schön Gänsefüßchen in die Luft gemacht. Das haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht gesehen, aber man kann sich das bildlich vorstellen, aber es ist vielleicht mehr als nur SAP mit SAP, weil es ist ja doch für viele eine komplett neue Installation und eine komplett neue Herangehensweise, wie man mit SAP arbeitet.
Absolut. Aber immerhin gibt es Erfahrungen. Ich meine, der Bund ist nicht allein mit dem, es sind ganz viele Firmen und andere Verwaltungen wahrscheinlich auch schon gemacht. Das heisst, auch das Partnerumfeld, der Support ist wahrscheinlich relativ gut in dem Fall. Zum Anfang zurückkommen zu Microsoft. Aus den Kantonen habe ich jetzt nicht viel gelesen oder gehört, ob man sich da ernsthaft nach Alternativen zu Microsoft Office umgeschaut hat. Eben der Bund hat Google und Open Source geprüft, aber ist zum Fazit gekommen, dass eine Ablösung zu teuer und zu viel Risiko mit sich bringen wird.
Ja, es wird vielen anderen gleich gehen. Es kostet mehr, etwas Neues zu installieren, als mit dem Bestehenden weiterzufahren. Darum schluckt man die Kröte, wie man so schön sagt, mit den höheren Preisen, oder?
Ja, und eben, wenn das schon bei einem Office-Programm so ist, dann kann man sich vorstellen, wenn so ein ERP muss abgelöst werden, das ist, was das dann kostet. Und eben, wie du gesagt hast, 20 Jahre ist so ein Zeithorizont. Und ja, obwohl es genügend Alternativen eigentlich gibt, die so beurteilen, ob sich Behörden zu wenig Mühe bei der Suche geben, das kann ich so leider nicht, aber wie am Anfang schon gesagt, so der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der Schuster bleibt bei seinen Listen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort von Gewohnheitstier und Schuster, die bei den Listen bleiben. Das rundet das Thema vom Vendor-Lock-in relativ gut ab, finde ich. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wir reden an unserem Event am 25. Oktober über das Thema Cloud und Behörden. Und genau der Vendor-Lock-in wird dort das Thema sein. Informiert euch bei uns auf der Website und meldet euch an, wenn es euch interessiert. Ich danke euch zwei für die Diskussion, es war spannend. Merci vielmals.
Merci, ja.
Und euch vielen Dank für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.